Männer san Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Männer san Rot Podcast, Folge 330. Es ist eine Champions League Folge. Der FC Bayern München war im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal zu Gast und alle Welt hat schon das Schlimmste befürchtet und beinahe hätten, glaube ich, viele Bayern-Fans schon nach 12 Minuten das Fernsehgerät oder das Streamgerät oder was auch immer ausgeschaltet und beiseite gelegt. Aber es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Der FC Bayern nimmt ein 2:2 beim FC Arsenal mit und hat damit immer noch beste Karten aufs Weiterkommen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und mit wir meine ich einerseits Andreas, der mal nicht mit einer Niederlage in diesen Podcast kommt und das auch schon reichlich gefeiert hat bei uns im Slack. Grüß dich, Andreas.
Ja, hervorragend. Ich freue mich sehr. Endlich. Endlich ist es soweit.
Dein persönlicher Befreiungsschlag.
Oh, unfassbar. Genau. Ich wollte noch mal aufzählen, wer das alles war als Niederlage, aber das lasse ich lieber weg.
Dann sind wir ja noch lange nicht fertig mit der Podcast-Folge, wenn der Abend anbricht.
Richtig.
Und der zweite Gast heute ist Alex. Alex war schon länger nicht mehr bei uns zu Gast, aber ich glaube, ich brauche dich gar nicht mehr vorstellen, Alex. Unsere HörerInnen kennen dich einerseits natürlich für die hervorragenden Finanzartikel, die du immer lieferst bei uns, kennen dich auch aus der Kurve, wenn sie da unterwegs sind, kurve.mirsanrot, als dort, als was eigentlich, als eiserne Hand, Alex? Grüß dich. Ja.
Als eiserne Hand. Danke, Justin. Hi, Andreas. Freue mich über die Einladung. Vielen Dank. Ja, als eiserne Hand sicherlich nicht mehr. Den Job habe ich ja inzwischen weiter delegiert.
Okay.
Zum Glück. Und so, dass wir im Forum inzwischen ja zu zweit aufräumen. Ich bin eher für das Zuckerbrot zuständig und Jepp ist für die Peitsche zuständig. Und dass du netterweise immer sagst zu der Anzahl oder zu der Häufigkeit der Finanzberichte, die ich abliefere, ist ja auch geschmeichelt, denn so häufig schreibe ich ja gar nicht mehr. Leider kommt leider nicht so viel dazu, wie ich es gerne möchte, aber trotzdem danke für die Einladung. Ich habe es mir damit zumindest noch nicht verwirkt, hier auch mal wieder teilnehmen zu können.
Ja, und darüber freue ich mich. In den nächsten Stunden, vielleicht heute noch, vielleicht morgen, das schauen wir mal, wird ja auch noch ein Artikel von dir online gehen zu Alphonso Davies, also darüber können sich die HörerInnen dann freuen, spätestens Freitagmorgen ist der online, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Soll Alphonso Davies beim FC Bayern München bleiben? Deine Meinung werde ich dazu jetzt noch nicht spoilern, ihr sollt ja auch den Artikel lesen, insofern, ja, freut euch schon mal darauf. Gut, ihr beiden. Dann lasst uns mal einsteigen und wir haben heute viel zu besprechen, glaube ich. Ich habe es gerade gesagt, der FC Bayern München war zu Gast beim FC Arsenal und viele Fans haben schon das Schlimmste befürchtet und die schlimmsten Befürchtungen schienen sich auch zu bewahrheiten. In den ersten Minuten war es noch ein relativ ausgeglichenes Spiel, da dachte man noch, ja, die Bayern sind eigentlich ganz gut reingekommen. Dann hat Arsenal aber angefangen, den Turbo zu zünden und das Spiel, ja, in die Hand zu nehmen, zu kontrollieren, zu dominieren, Bayern kaum atmen zu lassen, ist nach 12 Minuten, wie ich finde, verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Hat das Spiel dann auch weiter kontrolliert, ohne sich aber die ganz große weitere Chance rauszuspielen. Trotzdem hatte man so das Gefühl, eher läuft es hier jetzt demnächst auf ein 2:0 hinaus. Tja, Pustekuchen. Die Bayern sind mit ihrem ersten wirklichen Angriff dann vors Tor mit einem Befreiungsschlag gekommen, wo Arsenal-Keeper Raya und Gabriel war es, glaube ich, sich nicht ganz einig sind und Gabriel unter Druck gesetzt wird, dann Fehlpass spielt. Die Bayern schalten superschnell um über Sané und Goretzka und Gnabry, Mr. London, macht das 1:1 für die Bayern. Und es kommt noch besser für die Münchner, obwohl sie gar nicht so viel Kontrolle in diesem Spiel haben und Arsenal immer weiter spielt, machen sie dann in der 32. Minute per Elfmeter in Form von oder in Person von Harry Kane das 2:1 und gehen damit auch in die Halbzeitpause, kommen dann mit viel Selbstbewusstsein raus aus der Pause. Es ist ein Spiel mit wenigen Highlights. Rund um die 75. Minute dachte ich mir noch so, na, mal gucken, ob sie das bis zum Ende durchhalten. Und schon eine Minute später hat es dann geklingelt. Leandro Trossard nach einem schönen Spielzug von Arsenal macht das 2:2. Es gab noch potenzielle weitere Elfmeterszenen, über die werden wir im Laufe der Folge auch noch sprechen. Aber Alex, erstmal an dich die Frage. 2:2, das in Anführungsstrichen gerechte Ergebnis für dieses Spiel?
Ich wollte sagen, dass natürlich gerecht ein definitionswürdiges oder ein definitionsfähiger Terminus ist, bei dem ich mir erstmal überlegen müsste, in welcher Hinsicht ich da gerecht verstehen würde. Also gerecht im Sinne von Wer hätte es aufgrund der sportlichen Feldüberlegenheit mehr verdient gehabt? Sicher nicht, denn die Tore der Bayern sind, machen uns nichts vor, beide wie aus dem Nichts gefallen. Also Arsenal war in beiden, während beider Tore vollkommen in Kontrolle über das Spiel oder hatte die volle Kontrolle über das Spiel. Und die Bayern machen dann aus zwei dummen Fehlern der Londoner, die sie ja eigentlich nicht hätten machen müssen oder die sie sich auch hätten sparen können. Es war nicht ganz so schlimm wie Dortmund gegen Atletico gestern, aber naja, es ging schon in die Richtung. Aufgrund dieser beiden dummen Fehler kommen sie dann in der Situation mit sehr, sehr schönen und sehr gut und clever und effizient und effektiv ausgespielten Gegenspielzügen zu zwei Toren, aber it wasn't on the cards. Und da können sich die Bayern wirklich nicht über das Ergebnis beschweren. So, wenn ich jetzt also auf diese Leistungskomponente oder auf die Feldüberlegenheit oder Dominanzkomponente abstelle, würde ich sagen, naja, so richtig gerecht ist das 2-2 aus Sicht der Münchner nicht.
Andreas, einverstanden?
Ja, also Arteta hat es ja, glaube ich, auch so ein bisschen so gesagt nach dem Spiel, hat gesagt, wir haben die zwei Tore hergeschenkt. Aber eins fand ich halt auffällig, dass nach dem Gegentor, was so früh kam, was so ein bisschen Mechanismus war, den wir aus der Saison schon kennen, dass die Bayern da nicht zusammengefallen sind wie so ein Kartenhaus. Das Wort haben wir auch schon mehrfach benutzt, vor allem wenn ich im Podcast dabei war. Und das ist nicht passiert, sondern man ist dann stabil geblieben. Und klar, Ballbesitz, vor allem Halbzeit 1, die Rochaden auf der linken Bayern-Abwehrseite, da hatte man schon das Gefühl, okay, wow, da muss man richtig aufpassen, dass das nicht zu einer Niederlage wird. Aber insgesamt denke ich, 2-2 ist gerecht. Also ich würde das als ein gerechtes Ergebnis sehen. Vor allem auch ganz kurz vor Schluss haben wir King nochmal mit seinem Pfostenschuss. Also der kann auch reingehen. Ja, und dann steht es 3-2 und dann gewinnst du da sogar. Insofern 2-2 für mich in Ordnung.
Ja, also ich denke auch, dass es, also Alex hat es natürlich schon gesagt, gerecht ist immer ein großer Begriff, gerade im Fußball, mit so vielen Dynamiken, die einfach innerhalb eines Spiels stattfinden, ist es immer schwer darüber, über verdient, gerecht und fair und was weiß ich alles zu sprechen.
Ja, man muss ja zumindest definieren, was man damit meint, bevor man darüber urteilen kann.
Na klar, und also ich glaube, im allgemeinen Volksmund ist es einfach, hat die Leistung dieses 2-2 gerechtfertigt und ich glaube, also ich persönlich würde sagen, ja, das ist so. Die Bayern sind schlecht in dieses Spiel reingekommen. Das habe ich ja gerade auch gesagt. Ich gebe Alex auch komplett recht. Diese beiden Tore, die Bayern dann macht zum 1-1 und zum 2-1, die fallen quasi aus dem Nichts. Ich meine, allein die Entstehung des 1-1, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen geschildert, eigentlich ist es ein Befreiungsschlag. Also Musiala, der einer der feinsten Fußballer, die der FC Bayern München hat, sieht sich dazu genötigt, aus dem Druck, den Arsenal vorne entfacht, quasi einen blinden Ball nach vorne zu schlagen. Also ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Form irgendwie gewollt war, sondern das war ein reiner Befreiungsschlag. Raya kommt raus, muss er in der Situation gar nicht. Also das ist schon der erste Punkt. Damit setzt der Gabriel unter
wilde
Druck.
Szene, ey. Wilde Szene.
Damit setzt der Gabriel unter Druck, der dann halt nach außen dribbelt. Und Kane, der super nachsetzt, keine Frage. Aber allein diese Entstehung ist natürlich schon sehr, sehr zufällig auch. Dann der Fehlpass von Gabriel auf Sané. Und was die Bayern dann machen, ist natürlich klasse. Also Sané super schnell umgeschaltet, Goretzka super schnell umgeschaltet, direkt in die Spitze gelaufen, kriegt den Ball, bedient Gnabry einmal in die Tiefe, also eiskalt ausgespielt. Ich glaube, die Szene ist so ein bisschen stellvertretend für das, was wir in diesem Spiel erlebt haben. Arsenal mit der besseren spielerischen Anlage, technisch sauberer, insgesamt vielleicht sogar die bessere Mannschaft, aber eben auf diesem Niveau, auf diesem Level noch nicht so abgezockt, noch nicht so so erfahren, wie es die Bayern vielleicht auch sind. Und das hat in dem Fall dann auch einen kleinen Unterschied gemacht. Und dementsprechend würde ich sagen, mit dem Rückenwind, den die Bayern dann durch die beiden Tore auch bekommen haben. Wir haben ja zwischendrin auch noch eine Szene, die in Statistiken wie Expected Goals gar nicht erst auftaucht, nämlich dass die Szene, als Sané einmal frei durch ist nach einem Pass von Musiala, der dann noch abgefangen wird von einem Arsenal-Gegenspieler. Auch das ist ja durchaus eine relativ gute Chance, wenn er da zum Abschluss kommt. Dann wird das in Expected Goals sicherlich auch mit einem signifikanten Wert auftauchen. So natürlich nicht, sollte man nicht unterschlagen. Aber in der zweiten Halbzeit, finde ich, haben es die Bayern dann wirklich auf Augenhöhe gelöst. Also defensiv sehr stabil, Arsenal kaum zur Entfaltung haben kommen lassen. Klar, dieser Ausgleich, der hat das Spiel dann in der Schlussphase auch nochmal so ein bisschen verändert. Das hat Arsenal auch super rausgespielt. Aber auch da keine Riesenchancen von Arsenal, bis auf die letzte Szene, über die wir dann gleich auch nochmal sprechen. Der als Saka dann frei durch ist und mit Neuer kollidiert, sage ich mal, und ganz Arsenal dann den Elfmeter fordert. Aber das würde ich erstmal noch ausklammern. Grundsätzlich finde ich, dass die Bayern in der zweiten Halbzeit eine Leistungssteigerung gezeigt haben, dass sie Arsenal einigermaßen gut im Griff hatten und am Ende, ja, dass das Ergebnis durchaus auch verdient ist. Expected Goals, nur um das zu komplettieren. Ich habe es gerade schon gesagt, die ein oder andere Szene taucht dort nicht auf. Aber Expected Goals 1,0 zu 1,9 für die Bayern, wobei der Elfmeter von Kane natürlich 0,75, glaube ich, zählt. Ja, also denke schon, dass es dem Spielverlauf angemessen war.
Darf ich denn die Analyse noch mal etwas komplizieren?
Gerne.
Justin, wenn wir über leistungsgerecht sprechen oder über gerecht generell, ich finde, wenn der Plan wenn das Spiel der Bayern so aussah, wie es aussah aufgrund eines Plans von Thomas Tuchel, dass er also explizit abwarten spielen wollte und dann mit, wie es mal im Fußballdeutsch immer so schön heißt, mit Nadelstichen oder mit schnellen Kontern, mit schnellen Gegenangriffen möglichst effizient Tore zu erzielen, wenn das von Anfang an der Plan war, also schon vor dem Anpfiff, dann würde ich sagen, ist es tatsächlich ein leistungsgerechtes Ergebnis, nämlich dann, dieser Plan ist dann ja voll aufgegangen, also voll aufgegangen im Sinne von, man hat sich nicht abschlachten lassen, was ja vor der Leinwand der Leistungen und Ergebnisse der letzten Woche ja durchaus zur Debatte stand. Wenn das nicht der Plan war, sondern wenn die Bayern so spielen mussten, weil Arsenal aufgrund ihres überlegenen Plans oder aufgrund ihrer überlegenen Spieler oder warum auch immer, aufgrund ihrer überlegenen Form, die Bayern dazu gezwungen haben, so zu spielen, wie sie gespielt haben, nämlich abwartend, sich hinten reinstellend, kein hohes Gegenpressing, sehr schnell wieder in die Ordnung zurückfallend, passiv reagierend, anstatt eher als agierend, also als quasi als aktiver Part in dem Spiel teilzunehmen, dann fand ich es eher nicht leistungsgerecht. Da würde ich es nämlich eher als glücklich einschätzen, dieses Ergebnis. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das eher so von Anfang an der Plan war, der Bayern so zu spielen, oder ob sie eher dazu gezwungen wurden von Arsenal. Vermutlich ist es eine Mischung aus beiden. Denn es war sicherlich nicht der Plan, sich zum Beispiel rechts vorne durch die ständigen Überladungen von White und Saka, Davies und Gnabry, der ja ständig nach hinten arbeiten musste, so in die Bredouille zu bringen. Das war sicherlich nicht der Plan. Aber ja, wie seht ihr das? Könnt ihr meiner Logik A folgen und B, würdet ihr mir da recht geben, und C, wie schätzt ihr das ein? War das von Anfang an der Plan oder war das eher so, hat sich das eher so ergeben, diese Spielaufteilung?
Puh, ich glaube, dass es durchaus der Plan war, und ich hatte aber auch das Gefühl, dass beide Seiten, also zu einem Plan gehört auch immer noch der andere Plan dazu, dass Arteta vielleicht auch ein bisschen zu akademisch an das Ganze rangegangen ist.
Findest du?
Ja, aber gut. Aber erstmal zu deiner These hinsichtlich Tuchel, gehe ich eigentlich davon aus, dass es sein Plan war und dass das auch möglicherweise seine Coaching-Leistung war in dem Spiel. Andererseits, klar, fällt natürlich früh das Tor und dann ändert sich natürlich auch schnell wieder eine Realität auf dem Feld. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sein Plan war.
Also, und um da vielleicht auch gleich nochmal eine Aussage von Harry Kane mit reinzuwerfen, der hat bei Prime Video in einem Interview dann auch nochmal gesagt, er hat nicht direkt auf die Frage von Alex geantwortet sozusagen, aber er hat gesagt, man hatte schon auch Respekt vor Arsenal. Jetzt keine Angst oder so, aber man hatte schon auch Respekt vor der Spielweise, die Arsenal hat, Respekt davor, dass sie den Ball extrem gut laufen lassen können. Und ich glaube, da schwingt auch so ein bisschen mit, was Alex beantwortet haben möchte. Ich glaube schon, dass Bayern nach London gefahren ist mit der klaren Einstellung zu sagen, okay, wir verteidigen heute ein bisschen tiefer. Glaube, dass das resultiert ist, gar nicht aus dem Spielverlauf heraus, sondern resultiert ist daraus, dass man A, wusste, die letzten Wochen liefen für Bayern jetzt nicht gerade herausragend, und B, wusste man, wie Arsenal Fußball spielt und worin sie stark sind und was sie können, und dementsprechend glaube ich, dass es der Plan war, das Zentrum sehr kompakt zu halten, Arsenal im Zweifelsfall, wenn überhaupt, eher auf den Flügeln ein bisschen Raum zu gewähren und dann eben rüberzuschieben und dort die Räume möglichst dann eng zu machen, wenn es heiß wird. Und das hat in der Anfangsphase noch nicht ganz so gut geklappt, weil Ödegaard, White, White und Saka das sehr, sehr gut gelöst haben dort. Alex hat es gerade schon gesagt, immer wieder die Räume dort auch überladen. mit dem Spielverlauf wurde Davies ein bisschen stabiler in der Verteidigung. Mit dem Spielverlauf hat Gnabry sich auch an seine Verteidigungsrolle gewöhnt. Ob das jetzt 1:1 so geplant war, dass er wirklich dann teilweise zu einer Fünferkette aufschiebt, ist immer schwer zu beantworten. Aber wenn der Außenverteidiger und damit der Gegenspieler von Gnabry so hoch schiebt, bleibt ihm ja keine andere Wahl. Dann muss er mit nach hinten, dann muss er dort hinten auch gebunden werden. Das war Teil des Plans auch von Arteta. Mhm. Und dementsprechend auch eine Reaktion der Bayern darauf, die natürlich so erfolgen muss. Ich glaube, du kannst nicht immer alles bestimmen, was auf dem Spielfeld passiert. Das können selbst die besten und dominantesten Teams nicht. Da gibt es immer einzelne Szenen, auf die du oder einzelne Situationen, auf die du reagieren musst. Mhm. Das haben die Bayern in dem Fall getan. Ich finde, im Laufe des Spiels hat auch Leimer sich defensiv immer besser dort auf der Seite auch mit zurechtgefunden und hat es geschafft, die beiden dann auch zu unterstützen. Und dann hatten die Bayern das eigentlich auch ganz gut im Griff. Ja, was ich nicht ganz verstanden habe, war dann, Arteta bringt Zinchenko, also nicht den Wechsel an sich, den verstehe ich schon. Aber Arsenal hat dann nicht mehr so viel über die rechte Seite gemacht, obwohl sie dort ja die meisten Chancen dann auch wirklich kreiert haben. In der ersten Halbzeit 61% der Angriffe über diese Seite, in der zweiten Halbzeit deutlich weniger, ohne jetzt eine konkrete Zahl zu haben, aber der Durchschnitt ist dann auch deutlich runtergegangen. Dementsprechend wurde es dann auch nicht mehr ganz so gefährlich über diese Seite. Aber ja, also ich gehe schon davon aus, dass Tuchel gesagt hat, wir spielen das hier ein bisschen tiefer, so wie damals auch gegen Stuttgart in dem Heimspiel in der Bundesliga, wo sie ja auch gesagt haben, wir spielen das aus einem Mittelfeldpressing heraus. Und ich finde, dass das taktisch auch die richtige Entscheidung war. Also du kannst gegen dieses Mittelfeld, Rice, Oedegaard, Jorginho, kannst du mit Leimer, Goretzka nicht dagegen halten. Also in dem Sinne, dass sie das Spiel mit Ball irgendwie kontrollieren. Mhm. Insofern, ja, glaube ich, dass es die goldrichtige Entscheidung war von den Bayern, zu sagen, okay, wir versuchen, die Räume zu schließen, die entscheidend sind, und lassen Arsenal in den Räumen, wo es vielleicht nicht so entscheidend ist, ihre Kontrolle.
Mhm. Aber dafür hat das aber dann aus Arsenals Sicht oder aus Artetas Sicht ziemlich gut funktioniert. Vorne rechts zu überladen und Davies und Gnabry in Gefahr zu bringen. Nämlich über diese Seite sind sie gerade in der Anfangsphase des Spiels also zu einigen guten Gelegenheiten gekommen, die nicht immer zu Torabschlüssen geführt haben, aber die ohne weiteres zu gefährlichen Torabschlüssen hätten führen können, wenn es etwas glücklicher gelaufen wäre. Also das war schon ein guter Plan. Deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, weil mich das Wort so überrascht hat. Wieso fandst du das so akademisch, was Arteta gemacht hat, Andreas?
Na, ich habe es eher dann darauf auch tatsächlich auf Halbzeit 2 bezogen, ne? wo man nicht mehr so viel gesehen hat von Arsenal. Oder auch was Justin vorhin schon gesagt hat. Ne? Also ich kann mich da jetzt nicht an große Torszenen erinnern. Und ich habe vor dem Spiel mir gedacht, ey, die Mannschaft von Arsenal hat eigentlich richtiges Selbstvertrauen. Die spielt eine Superserie in der Premier League. Die haben die meisten Tore geschossen, die wenigsten bekommen. Und diese Überlegenheit, die hat man gesehen. Aber mir kam es so vor, als ob das ein bisschen zu verkopft war, vielleicht ist es akademisch zu verkopft war.
Ich habe es gerade gedacht, Andreas. Ich hatte so in meinem Gedankengang, ich setze dann gleich an und sage, akademisch ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber verkopft ist ein sehr gutes Wort. Ja. Und jetzt hast du es selber gesagt.
Und Arteta vielleicht so wie Pep in seinen ersten internationalen Spielen, dass er einen Tick zu viel nachgedacht hat. Wer kommt denn da? Wer ist der Gegner? Wie machen wir das? Das hat er hervorragend gemacht mit der rechten Seite. Möchte aber auch da Davies trotz seiner Schwächen nochmal die Geschwindigkeit hervorheben, die ihn an einigen Stellen, glaube ich, schon sehr wichtig war und wo ich mir gedacht habe, okay, es macht doch Sinn, ihn da drauf zu lassen. Ich hatte teilweise auch überlegt in Halbzeit 1, ob man ihn auswechseln sollte, aber seine Geschwindigkeit
auch
ist dann
doch... mit seiner gelben Karte, ne? Also,
die er nach 6 Minuten, glaube ich, war das? Oder
irgendwas. Anfangsphase auf jeden Fall.
In der 7. Minute, ja.
Siebte, wo man sich auch über den Schiedsrichter aufregen kann, weil das war...
Nee, kann man nicht, das habe ich auch nicht gedacht. Aber das kann man deswegen nicht. Ich hab mir das Spiel ja aus der Retorte angeguckt und hatte deswegen den Luxus, mehrmals zurückspulen zu können, wenn mir Sachen komisch vorkamen. Das habe ich in diesem Fall auch gemacht. Und man kann sich deswegen nicht über den Schiedsrichter aufregen, weil Davies nämlich 2 Minuten früher, also in der 5. Minute, bereits dasselbe Foul begangen hatte.
Okay.
Und dann, das war also sozusagen, das war die gelbe nach dem 2. identischen Foul. Also natürlich war es nicht dasselbe Foul im streng grammatikalischen Sinne, aber er hatte 2 Minuten früher, in der 5. Minute, Saka bereits auch einmal umgefault und hat eine Verwarnung bekommen. Der Schiedsrichter war dann auch groß im Bild und hat auch ganz mit weit aufgerissenen Augen geguckt, hat so angezeigt. Und 2 Minuten später, in der 7. Minute, macht er das gleiche nochmal, zack, gibt's die gelbe Karte. Finde ich folgerichtig.
Okay. Okay.
Ja. Fand ich fair, die Entscheidung.
Also was die Zweikampfbewertung des Schiedsrichters angeht, muss ich auch sagen, ich bin aus diesem Spiel rausgegangen, Abpfiff, live geschaut, bin rausgegangen, noch nichts weiter gelesen und dachte mir, der Schiedsrichter war eigentlich ganz gut. Also die Zweikampfbewertung war super. Finde, dass er dort, also das sehe ich auch anders als Thomas Tuchel, der ja gesagt hat, irgendwie alle Kleinigkeiten sind gegen Bayern gelaufen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Finde, dass er dort wirklich gute Entscheidungen auch getroffen hat in der Zweikampfbewertung.
Ja.
Gehe dann quasi in die sozialen Medien und auch bei uns auf Slack und sehe, dass es sehr viel Aufregung über den Schiedsrichter gibt. Klar, die letzte Szene habe ich mitbekommen mit Saka. Da meinte ich dann noch so, also habe mir so im Selbstgespräch mit mir quasi so gedacht, naja, okay, das kann man natürlich pfeifen, klar. Und wenn das pfeift, dann glaube ich auch nicht, dass der Videoassistent da eingreift und sagt, schau dir das nochmal an draußen, weil dafür ist es dann eben nicht eine klare Fehlentscheidung. Dafür ist es einfach in dem Fall, glaube ich, okay, dann auch zu sagen, ja, dann pfeift dann halt. Aber trotzdem finde ich, dass Saka schon sehr stark mit seinem Bein ausfährt, dass er sehr, sehr stark dort auch versucht und unbedingt will, dass das Neuer ihn da zu Fall bringt, weil er vielleicht auch sieht, dass wenn er da jetzt diesen Schlenker macht, dass er den Ball dann nochmal verlieren könnte gegen einen der Bayern-Defensivspieler. Warum auch immer, jedenfalls, er macht diesen Schlenker und fährt das Bein aus und will diesen Elfmeter, deswegen finde ich schon, und weil Neuer eben auch nicht extrem aktiv dort jetzt hingeht und das Bein selber ausfährt, finde ich, kann man das so bewerten und sagen, das ist kein Elfmeter, für mich ist es eher keiner, als dass es einer ist, auch wenn es erstmal spektakulär aussah. Insofern bin ich da rausgegangen und dachte, ja, der Schiedsrichter war eigentlich top. Und dann habe ich die Diskussion erst gesehen um diese 66. Minute. Ich beschreibe die Szene kurz und dann könnt ihr eure Einschätzung dazu auch mal abgeben. Also im Live-Geschehen hat man das ja erst gar nicht mitbekommen. Man hat zwar gesehen, dass sich der ein oder andere Bayern-Spieler ein bisschen aufgeregt hat, aber mei, ist halt so, auf dem Niveau siehst du es ja häufiger, dass sich Spieler einfach mal aufregen. Hat aber auch keiner irgendwie aufgeklärt im Live-Betrieb. Und dementsprechend war das für mich erstmal nix und dachte, ja, okay, was auch immer da jetzt war, scheißegal. Und dann wurde es halt nach dem Spiel erklärt, dass dort ein Abstoß stattgefunden hat von Arsenal, dass dort ein Pfiff erfolgt ist des Schiedsrichters, danach der Abstoß ausgeführt wurde. Und war es Gabriel? Ich weiß es gerade nicht. Der den Ball dann mit einer Hand aufnimmt und den Abstoß quasi nochmal ausführen will. Und dann kommt die Aufregung der Bayern-Spieler. Ball freigegeben, Handspiel, eigentlich Elfmeter. Und dementsprechend ging die Aufregung dann danach auch los. Der Schiedsrichter soll wohl auf dem Platz zu den Spielern gesagt haben, laut Kimmich und Tuchel, dass er in so einem Champions-League-Viertelfinale keinen Kinderfehler pfeifen will, der dann spielentscheidend ist. Man könnte andersrum argumentieren, was ja auch die Bayern getan haben, dass er so auch spielentscheidend eingegriffen hat. Insofern würde mich da eure Meinung interessieren. Gern zuerst, Alex.
Ja, ich gehe nochmal eben ganz kurz einen Schritt zurück, denn wie kamen wir überhaupt, oder wie kommen wir jetzt hier hin? Wir haben ja damit darüber gesprochen gerade, ob Davies gelbe Karte berechtigt war oder nicht. Und dann hattest du ja angesetzt, darüber zu reden, dass du die Schiedsrichterleistung im Prinzip gut fandst. Und da möchte ich dir zustimmen, bevor ich jetzt zu der Einschätzung dieser Szene komme. Da möchte ich dir zustimmen. Ich fand die Schiedsrichterleistung jetzt im laufenden Spiel, jetzt mal abgesehen von diesen Grenzentscheidungen, die er treffen musste, fand ich auch sehr gut. Also ich hatte da nichts zu beanstanden. Ich mag das, wenn Schiedsrichter ein Spiel laufen lassen, wenn sie Kompetitivität erlauben, also auch ruhig harte Duelle, bei denen es aber nicht unfair zugeht, sondern einfach nur hart, wo Leute wirklich Spieler um den Ball rangeln, ohne sich da gegenseitig kaputt zu treten und der Schiedsrichter das laufen lässt und die Spieler gewähren lässt. Das finde ich eigentlich sehr gut, wenn er dabei nicht den Eindruck macht, sich von denen an der Nase herumführen zu lassen oder die Kontrolle über das Spiel zu verlieren. Und diesen Eindruck machte der Schiedsrichter auf mich überhaupt nicht. Also ich fand die Spielleitung insgesamt sehr gut. Und wenn ich jetzt wenn wir zu diesen strittigen Szenen kommen, jetzt konkret zu dieser ersten, die du angesprochen hast, mit diesem Ball aufheben, ja gut. Dem Regelwerk zufolge hat der Schiedsrichter sich hier klar regelwidrig verhalten. Also soweit ich das weiß, also ich das einschätzen kann, ich bin jetzt nicht Alex Feuerherd oder Kubinas Erben und arbeite auch nicht für den DFB für die DFB-Schiedsrichterabteilung, aber dafür muss man ja wirklich kein Experte sein, um zu wissen, wenn ein Spieler im laufenden Spiel im Strafraum den Ball in die Hand nimmt, also ist noch nicht mal irgendwie aus, da kann man ja nicht mit Versehen oder sowas argumentieren, dann ist das ein Elfmeter. Also das war definitiv den Regeln nach eine falsche Entscheidung, die der Schiedsrichter getroffen hat. Allerdings bin ich dann doch eher auf der Seite derjenigen, die sagen, ja gut, wegen so einer, in so einem Fall lasse ich Gnade vor Recht ergehen, denn Gabriel hat ja sicherlich nicht in einer bösen Absicht da jetzt diesen Ball aufgehoben, sondern der war verwirrt oder hat gedacht, das Spiel sei noch nicht angepfiffen worden oder sonst irgendwas. Und dann tatsächlich wegen so einer Entscheidung, auch überhaupt nicht aus dem Spiel heraus, sondern aus einer völlig artifiziellen Set-Piece-Situation einen Handelfmeter zu geben, fände ich in so einem High-Stakes-Game auch schwierig. Also das finde ich auch als Bayern-Fan dann, fände ich auch traurig, wenn die Bayern wegen solcher einer Situation das Spiel gewonnen hätten. Also ich bin jetzt unterm Strich auf der Seite des Schiedsrichters, der sagt, wegen eines Kinderfehlers oder because of a kid's mistake, I'm not giving a penalty like this in a high-stakes game like this. Bin ich auf der Seite des Schiris. Andreas, wie siehst du das?
Oh, ich bin auf der anderen Seite. weil für mich, für mich ist es eindeutig, dass es ist, dass es ein Elfmeter ist und dass das die Regel ist. Klar, erkennbar, denke ich, in der Situation. Und was mich dann am meisten verwundert hat, ist, dass der berühmte VAR nicht eingeschritten ist, weil es ist dann ja eine Fehlentscheidung. Ich habe mir das Video dieser Szene tatsächlich auch nochmal angeschaut und habe gesehen, wie der Schiedsrichter sich im Moment dieses Abstoßes so leicht umdreht und das auch gar nicht sieht mit der Hand so richtig. Also er sieht es dann, als er sich wieder umdreht. Aber das ist, es ist halt die Regel, ja. Und die ist dafür da, dass sie eingehalten wird. Und dann gibt es kein Handspiel. Und wenn du dann den Fehler machst, dann gibt es für mich eigentlich keinen Zweifel, dass das ein Elfmeter ist. Das ist so.
Und also vielleicht auch noch mal ein bisschen Kontext. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber vielleicht noch mal ein bisschen Kontext zu dem, was auf dem Platz passiert ist. In der 66. Minute gab es ja auch die Auswechslung von Trossard, der durch Gabriel Martinelli ersetzt wurde. Und direkt danach war, glaube ich, der Abstoß, wenn ich mich richtig erinnere. Und es wurde ja drüber diskutiert. Zum Beispiel hat Schiedsrichterexperte Lutz Wagner bei Amazon Prime gesagt, dass ein Pfiff beim Abstoß nicht notwendig ist. Jetzt wurde die letzten Tage von diversen anderen Schiedsrichterexperten widersprochen. Dadurch, dass es diese Auswechslung gab, ist der Pfiff notwendig, um das Spiel wieder anzupfeifen. Und glaube, dementsprechend, wenn man hart an der Regel argumentiert, so wie Andreas das jetzt getan hat, dann gibt es da keine zwei Meinungen, dann ist das ein Elfmeter. Auf der anderen Seite kann ich Alex aber auch irgendwo verstehen und ich frage mich, wie wäre es auf der anderen Seite gewesen? Wie hätte ich dann argumentiert? Was wäre dann meine Meinung dazu gewesen? Ich bin, also meine Tendenz geht Richtung dem, was Andreas gesagt hat, also eher anhand der Regel entscheiden. Weil du dich natürlich als Schiedsrichter dann auch weniger angreifbar machst, wenn ich das jetzt mal aus Schiedsrichterperspektive sehe. Aber ich kann schon auch verstehen, warum er es nicht getan hat irgendwo.
Klar, aber wo fängst du dann?
Ja, bitte, sorry. Entschuldigung, sprich du.
Die Frage ist dann halt, wo fängt das an und wo hört das auf? Ne? Und wann sagst du, es ist ein Kinderfehler und wann nicht? Ja, das ist so. Ich verstehe die Argumentation durchaus, ne? Und dass es ein wichtiges Spiel ist und dass das nicht durch sowas entschieden werden soll. Aber wenn das eindeutig ein Handspiel ist, dann ist es das. Nein,
also diese Begründung, ne? Andreas, Kinderfehler, die ist natürlich abenteuerlich und absurd. Aber er hat ja wohl auch, also das ist ja wohl das, was er auf dem Spielfeld zu den Spielern gesagt hat in dem Moment. Und das haben die Spieler an Tuchel weitergegeben und Tuchel hat es dann in den Medien so erzählt. Aber er soll ja wohl auch noch die Begründung gegeben haben, dass er nicht dieses Spiel aufgrund eines solchen völlig außergewöhnlichen Fehlers entscheiden wollte. Und das ist ja dann unabhängig davon, ob das ein Kinderfehler ist oder ein Erwachsenenfehler, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist dann eher, das ist ein völlig artifizieller, außergewöhnlicher Fehler, der aufgrund vielleicht einer Verwirrung entstanden ist, gewesen ist. Und wenn ich das als Begründung hernehme, dann kann ich das schon nachvollziehen. Dass ich als Schiedsrichter nicht das Spiel wegen eines Fehlers entscheiden möchte, der den Spielern eventuell in dem Moment noch nicht mal bewusst war, dass es ein Fehler war, sondern weil diese Situation eben so war, dass, wie Justin es gerade erklärt hat, jemand wurde ausgewechselt. Das war übrigens, bevor du gleich bitterböse Nachrichten bekommst, Justin, oder Kommentare im Forum. Ja. Martinelli wurde ausgewechselt, ja, und Toussaint wurde eingewechselt.
Danke. Nicht umgekehrt. So, das ist richtig.
Aber der hat ja auch das Tor geschossen. Ja. Das,
so. Von der Bank.
Ja, genau. Ja, richtig. Und wurde dafür übrigens in den englischen Medien auch gefeiert. Toussaint, der ist übrigens der, das kann ich ja bei dieser Gelegenheit mal eben kurz erwähnen, habe ich jetzt auch im Zuge dieses Spiels dann gelernt, im Zuge dieses Tors, der ist der gefährlichste Champions League Torschütze entweder der Geschichte oder zumindest von Arsenal, also mit Toren nach Einwechslung. Also das ist so, so ein bisschen der Nils Petersen der Champions League, wenn ich das richtig verstanden habe. Das wusste ich gar nicht. Okay. Na gut, egal, wie dem auch sei. Was ich sagen wollte ist, wenn dieser Spieler, der ja aufgrund, wenn da dieser Pfiff kam, und zwar aufgrund der zuvor erfolgten Auswechslung und das den Spieler verwirrt hat, weil ja normalerweise vor Abstößen keine Pfiffe erfolgen. Und wenn das die Begründung ist, die der Schiedsrichter gibt, kann ich ja schon nachvollziehen, dass er deswegen nicht keinen Elfmeter gibt. Also, dass es ein Kids-Mistake war oder Adults-Mistake ist ja völlig nebensächlich.
Ja, aber es ist, wie gesagt, ich frage mich dann, wo fängst du dann an mit dieser Interpretation und wo hörst du auf? Also, da kann man sich ja noch Fälle überlegen, wo das dann auch möglich ist. Und dann fängst du halt an zu diskutieren und dann wird es einfach ganz schwierig zu bewerten. Oder ist das in der Vorrunde noch nicht? Also, wenn das jetzt ein Vorrundenspiel ist zwischen, weiß ich nicht,
Rote ja, Stand, du hast ja recht. Ihr habt ja beide Bayern recht. München, also, nach den Regeln ist das ein Elfmeter, klar. Da habt ihr beide schon recht, da müssen wir nicht diskutieren.
Und nur weil es ein Viertelfinale ist oder im Finale dann wieder doch, weil dann jemand anders. Also ich finde das ganz, ganz, ganz schwierig. Und dann ist mir die Eindeutigkeit lieber, auch klar, wenn das natürlich höchst unerfreulich gewesen wäre für Arsenal und für den Sport irgendwie auch, klar. Aber ja, ich sehe es wirklich so, die Regel ist die Regel und verstehe auch nicht, warum dann keiner einschreitet. Also selbst da, weil das ist ja dann das Nächste. Da müsste ich ja eigentlich sagen, okay, das war doch eine klare Fehlentscheidung. Der hat doch den Ball mit der Hand gerade aufgenommen. Ja, und dann zu sagen, hey, Moment mal, schau dir das mal an. Und vielleicht schaut
das
er sich
halt das Mindeste gewesen, ne? Dass er sagt, geh mal raus, schau dir das nochmal an und währenddessen diskutieren wir das nochmal.
Und dann kann man ja, genau, dann kann man ja sagen, hey, hast du gepfiffen oder lass uns mal überlegen, was wir gleich sagen oder wie auch immer. Das verstehe ich halt auch nicht, weil dann ist es nur so, wie wenn wir zu dritt auf dem Bolzplatz stehen und dann sage ich halt, ah, der war im Aus, naja, okay, der war im Aus. Ja, dann mach halt Einwurf, okay, aber er war gar nicht im Aus, ja, okay. Also so ein bisschen Playing Games so,
Das finde ich also, auch eher interessant, dass das ganze System da an der Stelle versagt. Normalerweise ist es ja so, dass bei Entscheidungsprozessen, an denen mehrere Parteien beteiligt sind und in denen sich die Parteien auch gegenseitig Rechenschaft schuldig sind, also zumindest moralische Rechenschaft, dass sie ja ihre Entscheidung dem anderen, der ja auch an der Entscheidung mitbeteiligt ist, gegenüber verargumentieren können müssen, dass in solchen Entscheidungssituationen Willkür und Schwankungsbreite der Entscheidung abnimmt. Und im Prinzip hätte aufgrund dieser Tatsache hier sicher, also eigentlich schon ein Elfmeter zustande kommen müssen, dass es hier keinen Elfmeter gab am Ende des Tages, finde ich auch sehr seltsam. Auch wenn ich mit der Tatsache, dass es keinen Elfmeter gab, sympathisiere. Ich finde trotzdem die Tatsache, dass es ja keinen gab, ziemlich seltsam, das Ganze zustande
kommen. Ich glaube, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Subjektiv, wenn wir das jetzt aus der Rolle eines Fußballers und eines Sportfans versuchen irgendwo uns da objektiv anzunähern, kann man natürlich sagen, absolutes Verständnis dafür, so eine Szene, wenn die das entscheidet, dieses Duell, dann ist das schon überaus bitter, dann ist das schon irgendwo auch ein bisschen unangenehm, sage ich mal. Das ist, glaube ich, das, worauf Alex auch hinaus will. Und dieses Argument kann ich auch total nachvollziehen. Auf der anderen Seite sehe ich dann halt diese klaren Regeln oder relativ klaren Regeln und bin dabei Andreas und sage, rein regeltechnisch muss das halt ein Elfmeter sein. Und gerade in so einem Spiel, was ja nicht nur Sport ist, sondern was ja auch wirtschaftlich enorme Bedeutungen hat, wo Unternehmen einfach dahinter stehen, das muss man ja auch an der Stelle nochmal klar formulieren, was ja auch einer der Gründe war, warum man diese ganze Technik überhaupt erst angeschafft hatte, dann muss man einfach sagen, in dem Fall hat die Technik halt wirklich dann versagt und in dem Fall ist die Aufregung der Bayern auch komplett nachvollziehbar und berechtigt und ich glaube, so kann man dann den Mittelweg zwischen eurer beiden Argumente auch als Fazit irgendwo hinstellen. Also regeltechnisch klar Elfmeter, subjektiv gesehen kann man schon dafür argumentieren, warum es keiner sein sollte, aber im Endeffekt muss es halt einer sein. Und lass uns mal die zweite Szene noch mit reinnehmen.
Ja, genau, also Entschuldige.
Gerne, Alex, dann sag noch kurz was.
Nee, wollte ich nämlich angreifen, bevor du jetzt gleich das Wort wieder ergreifen kannst, Justin. Ich wollte nur sagen, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich weiß, es hört sich jetzt komisch an, woher soll ich das auch wissen, ich kann es ja nicht beweisen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese zweite Szene, dieser Sucker-Elfmeter, deswegen nicht gegeben wurde, weil der Schiedsrichter diesen ersten Fehler wieder ausgleichen wollte. Weil er sich hinterher nicht abends in den Spiegel gucken wollte und sagen wollte, ich habe den Bayern einen Elfmeter verwehrt, oder wir haben ihnen einen Elfmeter verwehrt, den sie hundertprozentig hätten kriegen müssen und dafür aber auf der anderen Seite den Londonern, also Arsenal, einen Elfmeter gegeben, den sie nicht unbedingt hätten bekommen brauchen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das eine Konzessionsentscheidung war.
Ja,
wie ist und ich bin mir sicher, dass wenn es diese Szene nicht gegeben hätte, wäre der Elfmeter von Saka auch gegeben worden. Beziehungsweise hätte es eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit gegeben, dass er den gepfiffen hätte.
Wie ist denn deine Meinung dazu, Andreas? Der zweite Elfmeter, was heißt das? Aber die Szene, ja, die Alex gerade beschrieben hat, Saka, der von Neuer oder über Neuer stolpert oder von Neuer gelegt wird, wie auch immer, wie ist da deine Meinung zu?
Ja, ich sehe es da tatsächlich genauso wie du, dass die zwei Szenen, glaube ich, irgendwie zusammenhängen in der Bewertung. Es hieß ja, Saka sei da, also er läuft auf den Strafraum zu, sei in Neuer reingelaufen.
Ist er auch,
aber das Bein ist auch schon ein bisschen draußen. Also man braucht sich, glaube ich, überhaupt nicht beschweren, wenn das gepfiffen wird. Und ich sehe es wirklich so wie du, dass ich mir denke, in so einer Gesamtbewertung und wenn er diesen Ansatz auch fährt, dieser Schiedsrichter, und sagt, ich treffe hier Entscheidungen, die gerecht sein sollen und auf dem Level und so weiter, dann denke ich auch, dass in seinem Kopf diese beiden Szenen mit drin sind, absolut, in der Bewertung, und dann sagt er sich genau das, was du gesagt hast, ich kann jetzt nicht einen Elfmeter geben, wenn ich vorher den nicht gegeben habe, insofern.
Genau, das ist ja nur in sich logisch konsistent.
Genau. Verhalten, richtig. Und dann ergibt das auch Sinn, dieses Verhalten, weil anders ist es auch nicht erklärbar, weil die Situation war ja dann auch irgendwie höchst, höchst seltsam. Also es wurde dann auch gar nicht mehr angepfiffen. Oder es wurde...
Nee. Ja, es war ich glaube, kurz hatten die Bayern noch Ballbesitz.
Ja, noch
kurz
Ballbesitz, darauf war aber es war, genau, aber es war völlig bizarr. Auch da wusste man nicht, was passiert. Auch da wusste ich nicht, wurde das jetzt nochmal angeschaut? Also hat da dann ein VAR das sich angeschaut, hat mit dem Schiedsrichter gesprochen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja? Aber das auch das verwirrend, aber letztendlich gerecht irgendwie. Ne? Und insofern akzeptabel für mich an der Stelle. Ne?
Absolut, also, sehe ich genauso.
Ich meine, die Erzählung rund um den Schiedsrichter ist ja für sich genommen schon eine Saka.
Ja. Die Saka von, ja. Die Saka von London.
Genau. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so lustig finde.
Ich ehrlich gesagt auch nicht, Alex. Also.
Uiuiui. Und er hat ja noch eine Entscheidung getroffen, die in Arsenal-Kreisen heiß diskutiert wurde, ist die Kane-Nummer, ne, mit dem Ellenbogen.
Stimmt, ja.
Wo man auch nochmal sagen kann, okay, das war vielleicht auch Glück. Und ich habe zwei glühend heiße Arsenal-Fans in meiner näheren Umgebung, die natürlich gesagt haben, da muss Kane fliegen. Was war das denn? Ja, also er schaut noch, geht hoch, bewegt sich dann zwar nicht aktiv, weiß aber, okay, von hinten kommt jetzt einer, ich bleib einfach mal so. Okay, Bums, ja, jetzt kriegt er halt meinen Ellenbogen rein, aber ich habe nichts gemacht. Und das war schon auch nochmal eine dunkelgelbe Entscheidung, die aber auch für mich vertretbar war. Also ich würde gar nicht sagen, das war rot, aber die Arsenal-Fans waren von der Szene auch noch extrem angefressen, sage ich mal.
Ja, und deswegen zieht auch dieses Argument von Thomas Tuchel natürlich nicht, dass die kleinen Entscheidungen oder auch die Entscheidungen insgesamt, dass die immer gegen Bayern gelaufen wären, das sehe ich absolut nicht so. Also in dem Fall hat Kane schon auch ein bisschen Glück, bin ich bei dir.
Ja, ich auch.
Ein Schiedsrichter, der ein bisschen härter entscheidet, der ein bisschen mehr durchgreifen möchte, ohne das jetzt subjektiv bewerten zu wollen, was der bessere Weg ist. Ich glaube, ich bin da auch eher bei Alex, der gesagt hat, eine etwas weitere Leine ist dann doch schon auch angemessen für solche Spiele. Also da kann er sich nicht beschweren, wenn er fliegt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, dass der Schiedsrichter da auch gut entschieden hat. A, weil Kane jetzt nicht als übermäßig harter Spieler vorher auch aufgefallen ist und irgendwie schon das ganze Spiel irgendwo immer wieder Nicklichkeiten hatte. Ich glaube, dann hätte der Schiedsrichter schon eher gesagt, jetzt reicht's mir. Und B, ich sehe das auch nicht als extrem klaren Ellbogenschlag ins Gesicht. Also ja, er geht nach hinten und er hat die Ellbogen dort, wo sie eigentlich wenig zu suchen haben. Aber also ich kann da keinen aktiven absichtlichen Schlag ins Gesicht erkennen. Das hat man schon in der Vergangenheit deutlich, deutlich stärker gesehen. Beispiel Ribéry im Champions-League-Finale 2013 gegen den BVB, als er da ausholt. Das ist schon eher eine Schlagbewegung und deshalb, glaube ich, ist das vertretbar, da auch gelb zu zeigen.
Ja gut, also ich finde, ich sehe das etwas anders. Ich glaube schon, also es war mindestens grob fahrlässig, was Kane da gemacht hat, wenn nicht sogar beabsichtigt, den Gegenspieler zumindest zu treffen. Vielleicht nicht direkt am Hals, also da in der Luftröhre, der hatte tatsächlich auch gar keine Luft mehr bekommen, offensichtlich für ein paar Sekunden oder zumindest nur sehr schwer. Also das hat er vielleicht nicht geplant, als er die Luftröhre da abklopft mit dem
Ellbogen.
Hoffen wir, aber sagen wir mal so, dass es da zu einem Körperkontakt kommen würde zwischen seinem Arm und dem gegnerischen Spieler, ich glaube, damit hatte Kane schon gerechnet. Ja, so sah das zumindest für mich aus. Denn absolut, wie Andrea schon sagte, der guckte sich auch um vorher. Also das war kein Zufall, das war jetzt kein Versehen, was da passierte. Und ich glaube schon, also ich fand das extrem untypisch für die Person Kane, so wie ich sie bei Bayern München kennengelernt habe. Also kennengelernt,
er war halt im Derby-Modus.
Ja, kann sein, dass er wirklich noch als Tottenham-Spieler da im Derby-Modus war. Das kann tatsächlich sein, aber das würde ja aber eine gewisse das würde eine gewisse charakterliche Maliziosität unterstellen, die ich dem Mann einfach irgendwie nicht zutraue. Der ist so, der wirkt so reserviert oder so auch einfach
so
nett.
So britisch. Genau.
Ja, ja gut, Hooligans sind auch britisch, also da wäre ich jetzt mal vorsichtig.
Aber diese ganze Derby-Geschichte, die ist ja ohnehin sehr, sehr witzig gewesen. Also englische Fans generell sehr, sehr, sehr lustig auch immer. Haben ja unter anderem während des Spiels haben sie ja gesungen, Eric Dier, du wirst immer scheiße sein. da ging's ja schon los. Und nach dem Spiel, als Kane dann bei Interviews war, da haben sie dann auch nochmal gesungen, dass irgendwas mit dass Xhaka die Liga gewinnt, die Bundesliga. Also Xhaka als Ex-Arsenal-Spieler gegen den Tottenham Kane. Also, das war auch wieder große Comedy. Also fand ich schon auch sehr humorvoll.
Naja, also diese Szene fand ich jedenfalls für Kane, so wie ich ihn als Persönlichkeit kennengelernt habe, relativ untypisch. Und zum Glück ist er drauf geblieben. Ich hätte es ihm auch nicht gewünscht, wenn er da jetzt mit einer roten Karte runtergeflogen wäre und dann auch fürs nächste Spiel nicht zur Verfügung gestanden hätte. Und eventuell dann im Halbfinale auch nicht, falls die Bayern weiterkommen sollten. Also aus Bayern-Sicht, aus egoistischer Bayern-Sicht, war das schon ganz glücklich, so wie es gelaufen ist.
Halten wir fest, viele strittige Szenen. Der Schiedsrichter hat durchaus Raum zur Diskussion geboten, aber ich glaube, er hat in den entscheidenden Szenen dann schon auch häufig eine gute Entscheidung fürs Spiel getroffen, zumindest das. Alles andere ist eh subjektiv. Ich glaube, da wird es immer Leute geben, die das auch anders sehen. Das ist einfach im Fußball so, das gehört dann auch dazu. Lasst uns aber mal dann nochmal so ein bisschen nach vorn blicken. Auf das Rückspiel dann auch, das ja nächste Woche Mittwoch ansteht.
Mittwoch
in der Allianz Arena. Ich habe es eingangs gesagt, es gab nicht viele, die damit gerechnet haben, dass die Bayern dort ein 2-2 mitnehmen oder zumindest auch ein Ergebnis, wo man dann am Ende sagt, ja, so schlecht ist es ja jetzt gar nicht. Also es sieht ja gut aus fürs Rückspiel. Wie ist so dein Gefühl, Alex? Was sagt dein Bauchgefühl vor diesem Rückspiel? Sind die Bayern jetzt, also bringt die dieses 2-2 die Bayern jetzt wirklich so auf die Strecke, dass du sagst, das Halbfinale ist drin?
Ja, das 2-2 ist ja im Prinzip, als wenn es jetzt nur ein Spiel gäbe. Das ist ja auch aufgrund der Auswärtstorregel, die ja weggefallen ist, jetzt weder ein Vorteil noch ein Nachteil. Also im Prinzip ist ja das kommende Spiel am kommenden Mittwoch so wie das erste Spiel. Ist ja wie ein One-Leg-Game oder One-Leg-Contest. Und deswegen, früher hätte ich immer gesagt, oder ja, sogar im Prinzip noch bis vor kurzem hätte ich immer gesagt, Bayern zu Hause, das ist natürlich eine Macht, schwer zu schlagen. Das ist ja empirisch einfach ein Fakt, kann man ja sagen. Die Bayern verlieren ja zu Hause so gut wie kein Spiel. Aber inzwischen, es tut mir fast schon weh, dass ich das so feststellen muss, aber inzwischen ist es ja so, dass man das gar nicht mehr so sagen kann. Also die Bayern sind zu Hause nicht wesentlich stabiler als auswärts. Und früher waren sie ja auswärts genauso stabil wie zu Hause. Inzwischen muss man das ja komplett umdrehen, logischerweise, und sagen, inzwischen sind sie zu Hause genauso instabil wie auswärts. Und deswegen... Arsenal ist so gut, die sind so gut diese Saison, machen auch wenig Fehler, also Bayern hat gerade erst zu Hause gegen Dortmund verloren, bitter, bitter, bitter. Also, die, soweit ich das weiß, die Wettanbieter sehen die Chancen der Bayern aufs Weiterkommen ungefähr bei 50-50. Also ja, knapp drüber, glaube ich. 51-49.
Vorher war es ein bisschen pro Arsenal. Also irgendwie so 45-55 oder so für Arsenal. Mittlerweile ist es ausgeglichener und so ein bisschen pro Bayern. Ich glaube so 51-49.
Ja, gut. Okay, ich bin natürlich jetzt dumm. Also wenn ich jetzt Geld wetten müsste, dann würde ich natürlich nicht gegen die Wettanbieter gehen, also gegen diese Quoten. Aber da ich es nicht machen muss, sage ich, ich sehe die Chancen der Bayern aus Weiterkommen ungefähr bei 60%. Also besser auf keinen Fall. Eher ein bisschen schlechter.
Ja,
ein bisschen
wobei besser 60% ist ja schon gut.
6 von 10 Spielen, würde ich sagen, kommen die Bayern weiter.
Ja. Andreas?
Puh, ja, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Nur der Gewinner kommt weiter. Ach. Aber man hat auch, ja.
Für mehr Hot Takes folgt uns auf Instagram, auf Twitter und wo noch alles.
Ja, hätte Coman getroffen, hätte auch ein Unentschieden gereicht, ne? Also, okay. Aber wir haben Leipzig zu Hause geschlagen, 2-1. Wir haben Mainz 8-1 weggefiedelt. Wir haben Lazio Rom 3-0 geschlagen.
Da mal noch so ein bisschen Empirie reinzubringen, also die Niederlage gegen Dortmund ist natürlich noch präsent, dann gegen Werder Bremen hat man zu Hause verloren. Klar. Ansonsten gab es in dieser Saison noch keine Heimniederlage, also wenn man den Supercup rausrechnet, da hat Bayern halt deutlich gegen RB Leipzig mit 0-3 verloren. Ja. Hinzu kommen noch ein paar Unentschieden, gegen Leverkusen 2-2, gegen Kopenhagen in der Champions League in einem nicht mehr ganz so bedeutenden Spiel 0-0. Ja, und das war's, den Rest hat man gewonnen.
Ja, aber ich glaube, man hat in London schon gesehen, dass sie können. Ich würde es aber auch nicht mehr als 60% sagen. Es ist relativ offen. Eine Schwäche habe ich noch nicht nur ich, glaube ich, ausgemacht. Ich fand den Torwart, Raya schwach, also den Keeper. Den fand ich überhaupt nicht überzeugend als Torwart und bin jetzt da auch nicht so im Arsenal-Game drin. Ramsdale war ja letztes Jahr im Tor. Hab nicht genau mitbekommen, warum jetzt Raya drin ist. Oder er konnte es zumindest im Spiel nicht zeigen für mich, dass das er besonders ein besonders starker Keeper bei dem Elfmeter auch einfach umgefallen, bevor eigentlich irgendwas passiert.
Da hat Kane übrigens hinterher einen sehr, sehr interessanten Satz gesagt bei TNT Sports. Ja. Hat dort auch nochmal gesagt, dass er sich vorher das Elfmeterschießen gegen Porto angeschaut hat vor dem Spiel. Mhm. Und dabei festgestellt hat, dass Raya relativ früh sich für eine Ecke entscheidet und deshalb seine eigene Anlauftechnik beim Elfmeter im Spiel gegen Arsenal dann quasi ein bisschen angepasst hat, ein bisschen mehr zögerlich gewesen ist, ein bisschen mehr geguckt hat, was macht Raya und das Angebot dann auch dankend angenommen hat, dass er sich sehr früh für diese Ecke entschieden hat.
Ja. Also, relativ also früh Weltklasse, der Euphemismus, finde ich. Ja, das also, ist schon gut, aber relativ früh ist wirklich der Euphemismus der Stunde. Der Torwart lag ja fast, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber der lag ja fast schon in der Ecke, bevor Kane überhaupt am Ball war. Also das war
ja, aber ich bin trotzdem begeistert, weil du kannst ja als Harry Kane, kannst du ja auch sagen, das ist mir alles scheiße, egal, ich bin fucking Harry Kane, ich mache jeden Elfmeter rein, ich laufe an und knall das Ding in den Winkel und dann kann Raya einen Handstand machen. also das wäre vollkommen legitim. Und trotzdem sagt er guckt sich vorher diese Szenen an, hat das festgestellt und passt dann auch noch seinen eigenen Anlauf an, was ja durchaus auch ein bisschen Risiko dann auch ist. Macht das dann sehr souverän. Also finde ich schon beeindruckend.
Ja, nee, Und was, glaube ich, auch noch für Bayern spricht, ist auf jeden Fall der Respekt von Arsenal-Seite, der gegenüber den Bayern da ist. Auch die zwei Fans, die ich vorhin schon zitiert habe, auch die haben entgegen der Leistung in der Bundesliga riesen Respekt vor dem FC Bayern in der Champions League. Und das ist ein Riesenpfund. Der muss damit rein und dann, ja, vielleicht wird es ein Elfer kicken. Vielleicht muss Kane nochmal ran und nochmal so einen reinhauen am Ende.
Ich habe das Gefühl,
so gut vorstellen. Weil die Spiele nicht sehen. Ja.
Ich also erstmal volle Zustimmung, Andreas, was du sagst zu Mentalität ist immer ein blödes Wort, aber zum Gefühl, was Arsenal jetzt auch mitbekommen hat in diesem Spiel. Ich glaube schon auch, dass sie jetzt ein bisschen weniger selbstbewusst sind, wenn es auch nur ein Mühe ist, dass sie jetzt ein bisschen mehr ins Nachdenken auch gekommen sind, hat man auch während des Spiels schon gesehen. Also diese beiden Schläge aus dem Nichts, die Bayern da verteilt hat, die haben Arsenal schon sehr, sehr zugesetzt. Da sind sie nicht so wirklich rausgekommen aus diesem Trott, der danach entstanden ist. Und dementsprechend.
Die waren ja auch als Tore extrem beeindruckend, diese beiden Gegentore.
Absolut,
Wahnsinn. Klar. Die Sané, was Sané da gemacht hat bei dem zweiten Gegentor und beim ersten Gegentor, diese beiden Pässe, der erste auf Goretzka, wer hat den nochmal gespielt? War das nicht auch schon Sané,
ja, der diesen Pass also beim Ausgleich meinst du jetzt, ja?
Oder beim 1:1. Ja, beim Ausgleich, beim 1:1.
Ja.
Der erste Pass auf Goretzka und dann Goretzka in die... Ja, und dann Goretzka in die Gasse auf Gnabry, der dem Torwart durch die Beine spielt, das war natürlich schon sehr beeindruckend. Ja, das war schon sehr beeindruckend.
Ja, und da kommt Arsenal einfach auch ins Nachdenken und du merkst dann eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass sie auf diesem internationalen absoluten Top-Level noch nicht diese Erfahrung haben. Da sind sie noch nicht so gefestigt. Du kannst natürlich, also wirklich diese, was sie in der Premier League da abfackeln, wie sie Fußball spielen, wie sie diese komplette Saison auch bestreiten, absolut klasse und sie gelten auch aktuell zu Recht als eins der Top-Teams in Europa. Aber du merkst dann eben in diesen Momenten, in diesen Spielen, merkst du dann eben, dass da noch ein bisschen was fehlt. Und das ist auch komplett normal für ein Team wie Arsenal. Also die spielen jetzt nicht 10 Jahre lang in jedem Viertelfinale der Champions League und in jedem Halbfinale der Champions League. Insofern, ja, ist das komplett normal, dass diese Mannschaft dann eben dort vielleicht auch einen Tick mehr nachdenkt, einen Tick mehr zögerlich ist und die Leistung dann gerade mit so einem Spielverlauf dann auch nicht so ganz auf den Platz bringt. Und ich glaube, das haben die Bayern sich zunutze gemacht, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Ja, und das müssen sie im Rückspiel dann auch schaffen. Und ich glaube, dann haben sie auch gute Karten. Eine Sache noch, weil Andreas den Torwart bei Arsenal angesprochen hat, Raya, ich glaube, wir haben jetzt oft genug darüber gesprochen, dass der in mehreren Szenen nicht so gut aussah, bin ich auch bei Andreas, der muss im Rückspiel einfach auch mehr gefordert werden und sei es auch mal durch einen Fernschuss oder so. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite muss man eben dann auch Manuel Neuer mal herausheben, glaube ich.
Total, total.
Absolutes Weltklasse-Spiel von ihm, also Arsenal hochpressend, immer wieder Druck auf die Bayern-Abwehr und du konntest dich auf Neuer und seinen Spielaufbau 100%ig verlassen und das war wirklich klasse, wie der die Situation dann immer wieder auch gelöst hat. Je länger das Spiel gedauert hat, gefühlt wurde der immer abgezockter. Der hat da in seinem Strafraum wirklich Eiswürfel gepinkelt. Also das war schon sehr beeindruckend und auch was für einen Unterschied das einfach macht. Klar, im Vergleich zu Sven Ulreich sowieso, aber das ist das.
Wenn der mal irgendwann in Rente geht, Neuer, der ist ja deswegen so unersetzlich und auch so unfassbar gut, nicht weil er so ein besonders guter Torwart ist, sondern weil der so ein besonders guter Fußballer hinten drin ist. Er ist ja wie ein weiterer Verteidiger im Aufbauspiel oder auch im Verteidigungsspiel. Der ist so unfassbar gut. Diese Ruhe, die da ausstrahlt, die Ballbehandlung, die er hat, das Auge, das er hat, die Genauigkeit der Schläge, vor allen Dingen meine Lieblingsfähigkeit von Neuer, die auch einmalig ist im Weltfußball, habe ich so noch bei keinem anderen Torwart gesehen. Ich habe schon viele Torwarte gesehen, wie er den Ball aufnimmt und dann in einer fließenden Bewegung sofort mit einem Schleuderwurf bis über die Mittellinie in den Lauf eines startenden Bayern-Spielers einwerfen kann, der dann quasi nur noch 30 Meter bis zum gegnerischen Tor vor sich hat. Das ist unfassbar. Ich habe noch nie so einen Torwart gesehen, der wie Neuer den Ball mit den Armen das Spiel schnell machen kann, durch einen einfachen Wurf und dann auch immer sehr präzise in den Lauf eines Spielers. Und wie er auch hinten angespielt werden kann in einem Open Play, in einer Open Play-Situation und dann konstruktiv, kreativ das Spiel nach vorne öffnen kann, ist unglaublich. Und das wird den Bayern sowas von abgehen, wenn der einmal in Rente ist. Unglaublich. Das ist jetzt schon ein Riesenverlust, obwohl der Mann ja noch zwischen den Pfosten steht.
Ja, und
unfassbar.
Es ist ja auch schon ein Verlust, wenn er mal ein paar Spiele fehlt. Das hat man ja auch gesehen, jetzt immer wieder, wenn er nicht auf dem Platz stand. Und das zeigt auch nochmal, wie wichtig eigentlich auch die Ersatztorhüterposition ist. Ich nenne da mal ganz gerne Manchester City als herausragendes Beispiel, die einfach einen Ortega auf der Bank haben. Also was Ortega, klar, jetzt vielleicht nicht auf dem allergrößten Neuer-Niveau, aber was der, also trotzdem auf sehr hohem Niveau, was der mit dem Fuß, mit dem Ball anfangen kann, das ist sehr, sehr stark und Ulreich, wenn man ihn sympathisch findet und wenn man ihn mag und also man muss einfach sagen, das reicht dann nicht, also das ist zu wenig und dann sieht man auch, dass die Bayern deutlich leichter zu pressen sind, wenn Ulreich auf dem Platz steht, deutlich weniger Ruhe auch im Aufbau, dementsprechend.
Aber als zweiter Torwart ist Ulreich, müssen wir schon mal festhalten, jetzt mal für die letzten Jahre zurückblicken gesprochen, einfach der ideale Mann. Das ist ja jemand, der sich ohne zu murren auf die Bank setzt und wenn er dann aufs
Feld kommt. Das macht ja Ortega bei City auch.
Ja gut, das stimmt. Ja, Ortega ist ein ähnlicher Fall. Aber solche Leute gibt es einfach
zu selten. Und den hätten die Bayern halt haben können. Also das ist
ja, das halt. Okay, das stimmt. Das ist dumm gelaufen.
Man hat sich halt damals, also das ist halt schon intern kann ich die Gedanken irgendwo schon nachvollziehen. Man hat sich damals halt dazu entschieden, mit dem weiterzumachen, was halt vorher einigermaßen bewährt war, was einfach auch intern gut funktioniert. Das ist so eine Harmoniezone, diese Macht, die Neuer da auch hat innerhalb des Clubs, sei ihm auch unbenommen. auch zusammen mit seinem damaligen Torwarttrainer Tapalovic, um den es ja dann auch viel Ärger später gab mit Nagelsmann. Mhm. Aber einfach, dass da eine gewisse Machtkonstellation auch ist. Und wenn Neuer sagt, er will Ulreich als Ersatztorhüter haben, einfach weil er sich gut mit dem versteht, weil das gut im Training harmoniert, dann macht der FC Bayern da nichts. Und das ist halt der Punkt. Und sportlich kann man das zu Recht kritisieren, aber ich glaube, in einem Fußballverein geht es halt immer um mehr Aspekte auch als den Sport.
Ja, aber mit Ausnahme von Ortega, welchen zweiten Torwart hättest du denn besser?
Also der Ortega. Besser,
also, ja, gut, na gut, okay.
Ja, aber schaut mal, der ja, das stimmt, Herr Nübel sammelt nächste Saison Champions League Erfahrung mit dem VfB und dann ist er bereit für den FC Bayern.
Schauen wir mal.
Ist, also da gab's ja jetzt eigentlich auch gut mit den Füßen. Ist das auch so ein Spiel, so ein Spiel?
Er hat sich verbessert, sagen wir es mal so.
Er ist besser geworden.
Beim VfB macht er schon auch gute Sachen mit dem Ball am Fuß. Das hat sich da sehr gut eingebunden auch in das Torwartspiel und Aufbauspiel und dementsprechend hat er da riesen Fortschritte gemacht. Das muss man ihm schon zugestehen. Ob es jetzt wirklich das Niveau ist, was Ortega und Neuer haben, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber es ist eine interessante Entwicklung, die er jetzt dieses Jahr genommen hat. Und es gibt ja auch jetzt Medienberichte, dass er definitiv beim FC Bayern auch bleiben wird und dann, wie Andreas das schon gesagt hat, weiterverliehen wird, um dann auch Erfahrungen zu sammeln auf einem höheren internationalen Niveau.
Wieder an Stuttgart dann, schätze ich mal?
Ja, ja, ist so. Also ich glaube, er hat bis 30 verlängert. Soll jetzt noch
War das schon offiziell?
Ist, glaube ich, noch nicht ganz offiziell. Ah. Also man scheint sich geeinigt zu haben, aber Stand. Genau.
Und dann Neuer, weiter bei Stuttgart spielen. Ja, das ist doch nicht schlecht.
Genau. In der Champions League und dann 25 läuft Neuer aus. Schauen wir mal.
Interessante Perspektive. Ich würde jetzt den Deckel auf das Arsenal-Spiel drauf machen. Ich habe noch eine Geschichte für euch. Wir haben ja letzte Folge angefangen mit diesem Blind-Ranking. Und das war sehr witzig, was Andreas und Georg da gerankt haben an Trainer-Alternativen.
Das kann man wohl sagen.
Zum FC Bayern. Fand ich sehr amüsant. Und,
das war wild.
Ich als Moderator habe natürlich da immer gut lachen. Und ich habe mir
auch diesmal... Als Zuhörer auch.
Diesmal bist du mittendrin statt nur dabei.
Genau.
Und, auf geht's. Wir haben uns auch diese Woche ein kleines Ranking ausgedacht, diesmal mit klassisch 5 Personen. Und es geht anlässlich Thiagos Geburtstag. Der ist nämlich, wir nehmen am Donnerstag den 11. April auf. Der ist nämlich heute 33 geworden. Anlässlich Thiagos Geburtstag und weil wir Mir Santiago auch jahrelang waren und ihn verehrt haben für seine fußballerische Qualität, dachte ich mir, ich mache mal ein Blind Ranking zu Bayern-Sechsern aus der Geschichte und habe mich da, weil im Vorgespräch der Name Jens Jeremies gefallen ist, habe ich mich da auf Spieler fokussiert, die ähnlich wie Thiago eher Spielgestalter sind. Also nicht Spielzerstörer, sondern Spielgestalter. Aber Spielzerstörer ist sicherlich auch mal irgendwann ein interessantes Ranking.
Schade. Okay.
Und ich hab 5 Namen für euch. 5 Spielgestalter von der Sechserposition aus. Und ihr rankt das, nur für alle, die letzte Woche nicht dabei waren, ihr rankt das blind sozusagen. Also ich werde euch die Namen, die ihr vorher nicht kennt, außer Thiago natürlich, den kennt ihr jetzt mittlerweile schon, werdet ihr mit einem Ranking versehen. Und am Ende haben wir eine Liste und schauen, was ihr da so zusammengerankt habt.
Ein nachträgliches Verschieben ist nicht mehr erlaubt, ne?
Nein, natürlich nicht.
Nee,
das ist
nee.
Das würde ja den Reiz des Blind Rankings nehmen.
Okay.
Gut, Andreas fängt immer an und Alex zieht dann nach. Und so machen wir das. Und dann fangen wir jetzt an. Und ich beginne direkt mal mit dem, den ihr schon kennt, mit Thiago. Andreas.
Also eigentlich ist es ja wirklich völlig dumm, den ersten gleich auf die 1 zu setzen. Aber ich mach's trotzdem.
Alex?
Spielgestaltende Sechser.
Komm.
Schwierig. 1. Ich setze ihn auch auf die 1.
Auch?
Oh, okay. Interessant. Lothar Matthäus, Andreas.
Ach Gott, ey.
Kann man natürlich diskutieren, wie spielgestaltend, aber war schon sehr prägend.
War schon super prägend. Der Lodder. Lodder setze ich ja mal. 2 ist ja jetzt noch blöder. Es kommen ja noch. Ich mach 3.
Alex.
Ja, gut. Also, der ist natürlich aus einer anderen Zeit, als Fußball noch, sagen wir mal, langsamer war. Ich setze ihn auf die 4.
Xabi Alonso, Andreas.
Oh Mann. Aber gut, es ist echt. Ungerecht. 4.
Alex.
Ja, ich setze ihn auf die 3.
Schweinsteiger, Andreas.
Oh, 2.
Alex.
Ja, bleiben ja nur noch 2 und 5 übrig. Also ich hätte ihn jetzt, hätte ich vielleicht lieber auf die 3 oder 4 gesetzt, aber da ich ihn nicht auf die 5 setzen kann, das wäre ja gemein, setze ich ihn auf die 2.
Und am Ende, ich muss zugeben, ist jetzt auch nicht der allergrößte Spielgestalter, aber schon, na, kann man drüber diskutieren. Aber er ist ein prägender Mittelfeldspieler. Stefan Effenberg, Andreas.
Oh, Effe.
Glück gehabt.
Bleibt ja nur noch die 5.
Effe ist die 5, ganz klar.
Genau. Bei mir auch. Gut, Glück gehabt.
Dann schauen wir mal. Anlässlich Thiagos Geburtstag habt ihr ihn beide auf die 1 gesetzt. Ihr habt beide Schweinsteiger auf der 2.
Ja.
Matthäus ist bei Andreas auf der 3, bei Alex ist es Xabi Alonso, der auf der 3 ist. Bei Andreas ist Xabi Alonso auf der 4, bei Alex auf der 4 Matthäus. Und dann haben wir Effenberg, der bei euch beiden auf der 5 steht.
Doch, damit
seid ihr zufrieden mit eurem Ranking, ja?
Damit bin ich doch zufrieden.
Ja, geht ja nicht anders, ne? Aber
doch, damit kann ich leben.
kann man leben damit. Ja, Thiago ist der geilste Kicker.
Lass dir, wie siehst du das denn? Wo siehst du denn die größten Differenzen zu deinem Ranking?
Ich habe tatsächlich kein Ranking gemacht.
Ja, aber mach jetzt mal eben. Also, wenn du jetzt mal einen Kopf machen müsstest.
Ich bin ja, natürlich habe ich den Vorteil, dass ich es jetzt nicht blind habe, aber ich würde sagen, Xabi Alonso auf der 1, Thiago auf der 2, Matthäus auf der 3, Schweinsteiger auf der 4, Effenberg auf der 5. Das wäre mein Ranking.
Xabi auf der 1. Ich weiß doch genau. Ja, krass.
Das war für mich, also ich bin riesen, ich glaube jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin riesen Thiago-Fan. Das ist für mich ein außergewöhnlicher Fußballer. Und natürlich hat er die Champions League gewonnen. Natürlich war er länger beim FC Bayern München. Aber ich werde nie dieses Spiel vergessen, als Xabi Alonso das erste Mal im Trikot des FC Bayern München auf dem Platz stand gegen Schalke 04 auswärts. Wie der sofort eine Aura auf dem Platz hatte, eine Präsenz und wie er sofort diese Fäden in der Hand hatte. Der war wenige Stunden vorher zum FC Bayern München gewechselt und hat in dieser Mannschaft gespielt, als hätte er nie was anderes gemacht. Als hätte er immer beim FC Bayern gespielt, immer mit diesen Spielern. Und das ist für mich so einprägsam. Auch die Spiele danach natürlich. Also ich bewerte das jetzt nicht nur anhand dieses Spiels, aber das einfach als Beispiel, das sehr prägend war. Und Xabi Alonso als absolute Legende des Fußballs, der ja auch vorher bei anderen Clubs Riesenerfolge gefeiert hat, den zum FC Bayern zu holen und wenn es auch in einem gesetzteren Alter ist, aber auch was er dann unter Guardiola noch gezeigt hat, absolut klasse. Für mich, wenn ich mir einen Sechser zusammenbauen könnte, dann Xabi Alonso. Das ist wirklich diese Vision, wie er ein Spiel gelesen hat, wie er diese Spiele auch kontrolliert hat, dominiert hat. Absolut Wahnsinn und werde ich nie vergessen, dieses eine Spiel im Speziellen, aber eben auch grundsätzlich die Zeit dort.
Krass, ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie damals, nicht von dir, logischerweise, da kannten wir uns doch gar nicht, aber von irgendwelchen anderen Leuten im Internet wird ja immer über Spieler geurteilt, immer über Xabis Langsamkeit gelästert wurde und oder das als Kritikpunkt angemerkt wurde, dass er so langsam sei und nicht pressingresistent. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den gar nicht mehr genau vor Augen.
Also pressingresistent, ich glaube, es gab kaum Spieler im Kader von Pep Guardiola, der pressingresistenter war. Aber was natürlich richtig ist, wenn dann mal die berühmten Konter gegen den FC Bayern liefen, dann war Xabi Alonso in der Rückwärtsbewegung natürlich schon auch etwas langsamer auf den Füßen. Guardiola hat natürlich in seiner taktischen Ausrichtung auch immer berücksichtigt, dass er neben sich Spieler hatte und um sich herum, die ein bisschen schneller waren. Insofern, klar, im gesetzteren Alter noch mal ein bisschen mehr, dass er da nicht mehr dieses Tempo hatte. Stimmt natürlich, aber grundsätzlich einfach seine ganze Anlage als Spieler ist für mich einer der Großen seiner Generation sowieso, aber auch einer der Großen, die beim FC Bayern gespielt haben. Ich würde ihn jetzt in einem Legenden-Ranking, würde ich ihn jetzt nicht in die Top 15 setzen, weil er dafür einfach zu kurz beim FC Bayern war und der große Titel einfach fehlt. Aber rein von der subjektiven Entscheidung her ist er für mich in dieser Liste die 1.
Okay, krass, ja. Ich hätte ihn gerne auf die 2 gesetzt statt Schweinsteiger, aber das ging noch
nicht
mehr.
Okay.
Genau, das ist auch der Sinn dieses Ranking. Gut, ihr beiden, dann machen wir den Deckel für heute komplett drauf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Schön, dass er mit dabei war. Danke, Andreas.
Sehr gut, danke dir. Es geht weiter so. Keine Niederlage mehr für die Bayern in dieser Saison. Nein,
das würde den Champions League-Titel bedeuten.
Ja, was geil. Also Genau, Tuchel holt die Champions League und Nagelsmann wird Europameister. Und dann schauen wir, wer Trainer beim FC Bayern wird.
Ja, werden sie beide Trainer beim FC Bayern. Nagelsmann, der Assistent von Tuchel.
Oha. Ja. Und vielen Dank auch dir, Alex. Schön, dass du mal wieder mit dabei warst.
Oh, es hat mir sowas von viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
Liebe HörerInnen, ihr kennt es ja aus jeder Folge, diesmal habe ich es nicht am Anfang gemacht, deswegen hole ich das jetzt am Ende auch nochmal nach. Wir machen das hier natürlich nicht nur aus Luft und oder für Luft und Liebe. Wir wollen dieses Projekt natürlich auch weiterentwickeln wollen. Mir ist dann Rot qualitativ und quantitativ natürlich weiterhin auf dem Level nicht nur halten, das wir aktuell haben, sondern auch noch weiter verbessern. Insofern brauchen wir eure Unterstützung, warum das konkret so ist und wie ihr das tun könnt. Und warum ihr das auch tun solltet, das erfahrt ihr alles auf mirsanroth.de/unterstützen. Ja, und wir freuen uns da über jede finanzielle Unterstützung. Wir freuen uns natürlich aber auch über alle, die unseren Podcast teilen, die unsere Artikel teilen, die auf den sozialen Netzwerken auf ihren Lieblingspodcast und Blog, wer soll es auch sonst sein als wir, aufmerksam machen. Und insofern, ja, schaut vorbei, mirsanroth.de/unterstützen. Macht euch dort schlau und entscheidet, wie und ob ihr uns unterstützen wollt. Wir würden uns sehr freuen. Gut, dann war es das für heute und wir hoffen natürlich, dass es das nicht war für den FC Bayern in der Champions League in der nächsten Woche, aber wir werden ausführlich darüber sprechen, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Mirsan Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.